Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich spreche heute über neue Gene als Krankheitsursache. Ich nehme an, dieses Ding hier haben Sie alle schon sich gescannt. Ich habe es noch irgendwie ein bisschen größer. Alles erledigt? Ich gehe dann weiter. Als erstes wollte ich kurz zwei Blickdiagnostikmöglichkeiten bei genetischen Erkrankungen vorstellen. Manchmal sieht man eben auf den ersten Blick, was ein Patient haben könnte. Der Arzt sagt, sag doch mal A, und man sieht zum Beispiel dieses hier, riesige Tonsillen. Die Krankheit, die dahinter steckt, ist in dem Falle die Tangierkrankheit, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Oder hier wieder im Rachen, da sieht man plötzlich ein doppeltes Zäpfchen. Wenn Sie das morgens mal nach einer Feier sehen, könnte es eine andere Ursache haben, vielleicht nicht genetisch, aber hier ist eine genetische Ursache, ist eine Phosphoglucomutase 1-Defekt und da komme ich später auch noch drauf zu sprechen. Warum suchen wir nach neuen Genen als Krankheitsursachen? Weil eigentlich das menschliche Genom ja bekannt ist und man sollte denken, gut, wenn ein Patient krank ist, hat er einen bestimmten Gendefekt, kann ich sequenzieren und gut ist. Aber es ist eben so, dass das menschliche Genom zum einen noch nicht komplett bekannt ist. Es gibt immer wieder Neuerungen, alle paar Wochen werden Updates gemacht und die Funktion, das ist das Hauptproblem, ist eben noch lange nicht bekannt. Das heißt, es gibt viele Gene, die haben einfach nur irgendeinen Namen, der heißt von wegen SLC35A2, das heißt also Solute Carrier. Und das bedeutet nur, dass dieses Protein, als seinen Namen gekriegt hat, eine Homologie aufgewiesen hat zu Proteinen, die eben Solute Carrier waren. Und dann gibt es verschiedene Gruppen und 35A2 zum Beispiel heißt das Gruppe 35, Subgruppe A und dann das zweite in der Liste. Und es gibt auch andere Proteine, die heißen einfach nur Kia, sonst irgendwas. Das ist dann eine Gruppe, die identifiziert hat, diese Gene. Und die haben gar keine Homologievergleiche und keine Funktion, die irgendwie auch nur angedacht wäre. Und selbst wenn irgendein Gen einen Homologievergleichnamen hat, bedeutet es noch lange nicht, dass es dann eine konkrete Funktion in dem Bereich hat. Das kann auch was ganz anderes machen. Und uns geht es eben darum, bei konkreten Patienten mit Krankheiten, wo unklar ist, was die haben, die genetische Ursache zu identifizieren und dabei eben auch unter Umständen neue Zusammenhänge zu erkennen. Warum ist das wichtig? Bei Volkskrankheiten wie Diabetes, Arteriosklerose etc. ist es wichtig zu wissen, welche Patienten haben welche genetische Ursache und kann man eventuell aufgrund einer konkreten genetischen Ursache eine spezielle Therapie für den Patienten anbieten, die eben nicht für alle Patienten gilt, sondern eben nur speziell für diese Patienten mit einem bestimmten Defekt. Bei seltenen Krankheiten, womit wir uns in der Kinderklinik auch viel beschäftigen, geht es eben zum einen darum, dass manchmal auch eine Idee für eine Therapie dabei entsteht, wenn man weiß, was der Patient wirklich hat. Zum Beispiel bei PKU, das war das klassische Beispiel früher. Oft ist es so, dass man nichts tun kann. Es werden einige Enzymersatztherapien entwickelt, also sehr teure Therapien gibt es manchmal auch. Aber manchmal kann man eben gar nichts tun. Dann bleibt eben nur die Möglichkeit, die pränatale Diagnose anzubieten, damit die Eltern bei weiteren Schwangerschaften entscheiden können, ob sie ein gesundes Kind haben möchten oder eben ein krankes lieber nicht. Jetzt komme ich nochmal zu den Volkskrankheiten. Hier geht es um Arteriosklerose. Da hat es eben vor Jahrzehnten eine große Studie gegeben in Münster, deswegen prospektive kardiovaskuläre Münsterstudie. Man hat dann hinterher verschiedene Parameter genommen, Alter, Blutdruck, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Diabetes, Rauchen, familiäre Belastung und hat die dann in einen Score zusammengefasst und in verschiedene Gruppen, je nach Größe des Scores, eingeteilt. Und dann ist in dieser Höchstrisikogruppe es so, dass in 10 Jahren 21% dieser Patienten, die in dieser Höchstrisikogruppe reinzuzitieren waren, meinetwegen hohes Cholesterin haben und Raucher sind, ein kardiovaskuläres Ereignis bekommen hatten, zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und in der niedrigsten Gruppe waren immerhin noch 6 von 1000, die eben auch ein Ereignis erlitten haben. Wenn Sie jetzt mal die Skala angucken, die geht hier bis 25. Wenn ich mal die 100%-Skala nehme, dann sieht es sogar so aus, dass auch in dieser Höchstrisikogruppe fast 80% in 10 Jahren gar kein Ereignis bekommen. Deswegen interessiert uns, ob man eventuell dadurch, dass man die Gene mit analysiert, besser unterscheiden kann zwischen denen, die hier ein Ereignis bekommen und denen, die nichts bekommen und auch in den anderen Gruppen unter Umständen Patienten identifizieren kann, die tatsächlich genetisch bedingt ein höheres Risiko haben. Auch wenn sie von dem ProCAM-Score vielleicht in die Lowest-Risk-Gruppe fallen und deswegen nie therapiert würden, vorbeugend. Das Alter habe ich hier gleich mal wieder rausgestrichen. Das kann man eben kaum beeinflussen durch Medikamente. Man kann vielleicht ein bisschen Schminke auftragen. Das nützt gegen Herzinfarkt gar nichts. Jetzt komme ich zu den Parametern, die gemessen werden können und beeinflussbar sind. Zum Beispiel das Cholesterin. Man kann mit Statinen das Cholesterin senken. Sport erhöht das HDL-Cholesterin. Rauchen senkt das HDL-Cholesterin. Und das Verhältnis von HDL-Cholesterin zu LDL-Cholesterin hat einen wesentlichen Einfluss auf das Herzinfarktrisiko. Man sieht hier, Frauen haben im Mittel ein höheres HDL-Cholesterin, Männer ein niedrigeres. Und je niedriger das HDL-Cholesterin, desto höher ist das Infarktrisiko. Ein Grund mit wahrscheinlich dafür, dass Männer ein höheres Infarktrisiko haben als Frauen. Und es ist halt so, dass das LDL-Cholesterin Cholesterin im Blut transportiert, für Zellen zur Verfügung stellt, die welches brauchen. Überschuss davon wird von Makrophagen aufgenommen. Und wenn die Makrophagen es nicht wieder loswerden können, dann setzt es sich im Gewebe ab und es kommt zur Arteriosklerose. Das HDL kann das Cholesterin zur Leber zurückführen und dort kann es entsorgt werden, einfach über Gallensäuren ab in den Darm. Jetzt zu dieser Tangier-Krankheit, das war unsere erste Blickdiagnostik mit diesen riesen Tonsillen. Da sind Cholesterinester drin gespeichert, das sind also keine entzündeten Tonsillen, sondern einfach abgelagert Schaumzellen, Makrophagen, die ganz viel Cholesterinester gespeichert haben, das nicht mehr loswerden. Das heißt, diese Patienten haben einen HDL-Mangel, die können das nicht zur Leber zurücktransportieren. Bei der Tangier-Krankheit findet man eben diese riesen Tonsillen und es gibt aber auch Patienten oder Familienangehörige, die sind heterozygot. Also die Tangier-Patienten haben einen homozygoten Defekt oder auf beiden Chromosomen einen Defekt in einem bestimmten Gen, auf das ich gleich komme. Die Familienangehörigen, direkten Blutsverwandten ersten Grades, haben dann auf einem Chromosom eine Mutation und dort gibt es auch Schaumzellen, die in der Mucosa des Intestinums und des Dickdarms nachgewiesen werden können. Man findet meistens auch eine Hepatosplenomegalie, periphere Neuropathie, Thrombozytopenie und eben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine koronare Herzkrankheit und als einfachen messbaren Parameter die HDL-Defizienz. Hier ist man ein Stammbaum, der bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgt worden ist. Man sieht hier unten die Tangier-Patienten, die haben inzwischen keine Mandeln mehr gehabt, die waren als Kinder rausgenommen worden, weil die so riesig waren. Und alle, die hier ein halbgefülltes Symbol haben, das sind Patienten, die haben auch halbnormales HDL. Das heißt, die Tangier-Patienten haben HDL von 0 bis vielleicht 6 Milligramm pro Deziliter. Normal, wir erinnern uns, Männer 55, Frauen 55, Männer 46 Milligramm pro Deziliter. Und die Heterozygoten haben dann hier eine HDL von ungefähr 20 bis 30, Frauen bis 30, Männer mehr so um die 20. Das heißt, man kann hier in so einem Stammbaum dann die Vererbung der Erkrankung sehr gut studieren. Man guckt sich, dies ist jetzt der verkleinerte Stammbaum, hier die beiden Betroffenen und hier die Anzahl der Meiosen. Da gab es also mehrere Verwandtschaftsbeziehungen, sodass man sagen kann, die haben auf beiden Chromosomen dieselbe Mutation, höchstwahrscheinlich, weil die eben die Eltern über diese Linie miteinander verwandt sind. Das war ein Dorf in der Eifel und alle 8 Großeltern von diesen Patienten, die stammten aus dem Dorf. Direkt, das Dorf hat ungefähr 4 verschiedene Straßennamen. Gut, und wenn man jetzt eben guckt in der Familie und fragt, welche Chromosomensegmente tauchen bei allen heterozygoten Betroffenen auf, dann sind wir hinterher bei einem Region auf Chromosom 9q gelandet und konnten das noch weiter eingrenzen durch entsprechende Marker. Wie das mit den Markern funktioniert hat, damals erzähle ich Ihnen nicht mehr. Das waren sogenannte CA-Repeat-Marker, benutzen wir heute nicht mehr. Heute machen wir das mit SNP-Chips und auf die Technik komme ich später auch noch. Jedenfalls war hinterher nur noch eine ganz kleine Region auf diesem Chromosom 9Q31 übrig und dort lag im Wesentlichen ein Gen, das ABCA1. Und das war dann tatsächlich das ursächliche Gen. Daran haben wir Mutationen gefunden. In dieser ersten Familie, die ich eben dargestellt habe, wo die 2 betroffenen Geschwister da waren, ist es ein Aminosäureaustausch. Und an Position 935 und in einer anderen Familie, wo 3 Patienten einen Herzinfarkt hatten oder starke Arteriosklerose hatten, ist es eine Deletion von einer Base, die dazu führt, dass das Leseraster verschoben wird und dann zu einem vorzeitigen Stopp kommt. Bei dieser Familie konnten wir gar kein ABCA1-Protein mehr nachweisen. Das Protein ist weg. Hier sieht man das Protein noch in normaler Menge. Hier ist mal die Struktur des Proteins grob dargestellt. Das sind hier so 2 halbe Seiten eines Transporters. Wenn man die zusammenlegt, hat man einen Kanal, durch den man etwas durchpumpen könnte. Und tatsächlich kann ABCA1 sogenanntes Hydroxycholesterin transportieren. Das Cholesterin, was an bestimmten Positionen, zum Beispiel an Position 25 oder 27, hydroxyliert ist. Und die Mutation der ersten Familie liegt hier, 935S. Dies hier ist eine Nucleotide Binding Fold. Das heißt, die bindet Nukleotide, ganz konkret bindet sie ATP. Das ist übrigens auch der Namensgeber, dieses Gen heißt ATP-Bindungskassettenprotein Familie A Nummer 1. Also ähnlich wie bei den SLCs gibt es auch bei den ABC-Transportern eine Riesengruppe von Proteinen und dieses hier heißt nur zufällig A1, also 1A. Diese Mutation führt dazu, dass das Protein zwar gebildet wird, aber diese Funktion, also die Umsetzung von ATP, Energiegewinnung, um den Transport zu schaffen, nicht mehr da ist. Das heißt, bei diesen Patienten kann eine bestimmte Funktion nicht mehr wahrgenommen werden und das HDL-Cholesterin sinkt auf Null. Trotzdem, da hier noch eine ATP-Bindungskassette da ist, schafft es dieses Protein immer noch, Hydroxycholesterin zu transportieren. Bei der anderen Familie, wo wir Knockout hatten, wo gar kein Protein mehr da ist, wird auch kein Hydroxycholesterin mehr transportiert. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied, der das ausmacht, ob die Patienten Herzinfarkt kriegen oder nicht. Das heißt also, es kommt überhaupt nicht darauf an, wie das HDL-Cholesterin aussieht. Der Effekt auf das HDL-Cholesterin vom ABC1-Mutation ist nicht das Entscheidende, sondern die Frage ist, kann noch Hydroxycholesterin transportiert werden oder nicht? Und damit ist gezeigt, dass es eben durchaus wichtig ist, nicht nur diese Parameter zu messen, HDL-Cholesterin, Cholesterin und so weiter, alles durchmessen und sagen, Risiko ist hoch, sondern zu fragen, was ist die Ursache? In diesem Falle sehen wir eben beim HDL, dass das HDL nicht entscheidend ist, sondern die Mutation im ABCA1 macht gleichzeitig niedriges HDL-Cholesterin. Bei dem einen Patienten kein Hydroxycholesterintransport mehr, hohes Risiko, alle drei betroffenen Geschwister hatten Atherosklerose. In der anderen Familie werden noch Hydroxycholesterine transportiert, HDL zwar null, aber beide haben keine Atherosklerose. Bei dem einen Mann ist im Alter von 70 Jahren noch eine Koronarangiografie gemacht worden und da sahen die Koronarien aus wie beim jungen kleinen Kind, also sauber. Wenn man jetzt irgendwelche Mutationen in Patienten gefunden hat und es ist ein Gen, wo bisher nicht beschrieben ist, dass diese Mutation oder das Gen relevant ist für die Krankheit, dann muss man sich ein Modell schaffen, um zu beweisen, dass diese Mutation relevant ist. Zum einen kann man das machen, indem man von Patienten sich Fibroblasten besorgt, daraus induzierte pluripotente Stammzellen macht und die wiederum differenziert in Zellen, in denen der Phänotyp relevant ist, zum Beispiel in Leberzellen. Da kann man eben Hepatocyte-like Cells draus machen aus solchen IPS. Es geht aber inzwischen viel einfacher auch noch. Man kann nämlich zum Beispiel direkt den Zelltyp nehmen. Es gibt HepG2-Zellen, das ist eine Leberzelllinie, die immortal ist und kann dort eine Mutagenese machen, zum Beispiel mit der Talen-Technik oder mit der CRISPR-Cas9-Technik. Das kennen Sie vielleicht schon, ansonsten können Sie das einfach mal googeln, dann werden Sie finden, dass man mit dieser Technik eben ganz gezielt auch Punktmutationen in Zellen einführen kann. Und dann kann man eben diese Zellen studieren und sehen, ob der Effekt, den man bei Patienten sieht, in den Leberzellen dann eben auch sichtbar ist. Jetzt komme ich zu der Technik, wie man die Vererbung in Familien studiert. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt, dass wir früher eine andere Technik benutzt haben als heute. Heute benutzen wir sogenannte Single Nucleotide Polymorphisms, das heißt also einzelne Punktmutationen. Es gibt davon sehr viele, die immer wieder vorkommen in der Bevölkerung, die eine Frequenz haben von über 5%. Da gibt es Millionen von. Und einige von diesen Millionen, so ungefähr eine halbe Million, wird benutzt, um halt verteilt über das gesamte menschliche Genom alle Stellen abzufragen, welches Allel hat der Patient jeweils, das häufigere oder das seltenere. Und wenn ich ganz viele solche Mutationen habe, kann ich damit praktisch eine Art Barcode auf die Chromosomen zaubern und sagen, dieses Stück hier stammt von dem Großelternteil, das da von dem anderen. Und genau sagen, wie was vererbt wird. Und durch Crossing Overs werden die Stücke, die hinterher bei allen Betroffenen vorkommen, sehr klein. Sodass man dann hinterher unter Umständen nur noch ein einziges Stück hat, wo vielleicht nur noch ein Gen drin liegt, was dann die Krankheit verursacht. Das Prinzip ist also, dass ich hier die menschliche DNA, die ist hier seit Patienten-DNA, klein hacke in solche Stücke. Und an dieser Position, das sollen jetzt mal zwei verschiedene Chromosomenstückchen sein, unterscheiden sich durch einen Basenaustausch. Und um das jetzt nachzuweisen, so einen Basenaustausch, benutze ich kleine Beads, an die DNA-Stücke synthetisiert wird, ist überall die gleiche Sequenz hier und die bindet jetzt an die Patienten-DNA, und zwar direkt neben der Mutationsstelle. Und wenn ich jetzt hergehe und gebe eine Polymerase zu, also ein Enzym, was die DNA wieder auffüllt, und fülle die nächste Base ein und benutze da eben keine normale Base, sondern eine, die fluoreszenz markiert ist, zum Beispiel das Zytosin hier grün und das hier rot, fluoreszenz markierend, dann kann ich anschließend mit dem Laser das Ganze auslesen und sehen, was hat der Patient. Ist er zum Beispiel nur, hat er nur das A, den Homozygot A, dann kriege ich ein Signal, was eben keinen Anteil fürs B-Allel hat. Wenn ich sage, dies hier ist Allel A, das Allel B, dann hat dieser Patient 0 B-Anteil. Also in dieser Skala hier würde ich einen Punkt machen können, der SNP wird hier unten Signal liefern, mit einer gewissen Streuung, weil natürlich Fluoreszenzsignale immer so ein bisschen Background haben. Aber im Großen und Ganzen würde dieser Patient hier unten sein Signal haben. Wenn ich jetzt jeden einen habe, der genau umgekehrt nur das Allel B hat, also in diesem Falle CG, habe ich 100% Anteil des B-Allels. Und bei den Heterozygoten habe ich eben meinen Punkt in der Mitte. Und wenn ich jetzt ganz viele solche SNPs abfrage über das ganze Chromosom, dann kriege ich hinterher lauter blaue Punkte. Das sehen wir jetzt hier gleich. Fangen wir erstmal an. Hier oben sei also ein Großelternteil, bei dem eine Mutation entsteht auf einem Chromosom. Und die kann jetzt durch Crossing Over halt auf verschiedene Unterchromosomen verteilt werden, je nachdem, welche Spermien gerade produziert werden. Mal ist ein größeres, mal ein kleineres Stück da drauf. Dazu kommt ein zweiter Partner und es kommt dann eben bei den Eizellen zu einer Fusion, dass wir hier einen Patienten haben, der jetzt auf diesem Chromosomenstück die Mutation trägt. Bei einem anderen Geschwister wird dann, oder hier unten geht es noch weiter jetzt wieder Crossing Over, das heißt, das Stück ist nochmal verkleinert worden, ne, gegenüber hier. Und bei dem Geschwister sieht es dann eben entsprechend aus, wir kriegen da auch ein Stück und hier unten wieder ein anderes Stück. Jetzt haben wir hier zwei Personen, die sind Cousin-Cousine ersten Grades. Und es kommt eben bei unseren Patienten durchaus häufiger mal vor, dass wir solche Patienten haben, weil dann eben seltene Erkrankungen sich manifestieren können. Und wenn wir da eben dann wiederum Kinder haben, kann es sein, dass es nochmal verkleinert wird und wir einen relativ kleinen Ausschnitt jetzt haben, auf dem die Mutation liegen kann. Der Rest des Chromosoms ist unterschiedlich, das heißt, der kommt von unterschiedlichen Großelternteilen und der scheidet aus. Und das präsentiert sich jetzt eben bei den SNPs so, dass wir lauter blaue Punkte haben, nicht? Also hier wäre in dieser Region, stammen die von verschiedenen Großelternteilen, das heißt, mal ist zufällig ein SNP Homozygot A, mal Heterozygot AB oder mal Homozygot BB. Aber in dieser Region hier, wo diese Region von demselben Großelternteil stammt, ist immer, wenn der Großelternteil auf diesem Chromosom ein A hatte, mit dem anderen natürlich auch ein A, das heißt, wir haben hier unten einen Punkt. Und wenn er ein B hatte, dann ist bei dem anderen Chromosom auch ein B, dann haben wir hier oben einen Punkt. Wir haben nie so, dass wir auf den beiden Chromosomen verschiedene Allele haben, also hier in der Mitte fehlen die Punkte. Das heißt, ich kann mit bloßem Auge sehen, dass in dieser Region hier die Krankheitsursache liegen kann, weil nämlich hier von den Großelternteil das gleiche Segment geerbt worden ist auf beiden Chromosomen. Gut, das heißt also, dieses kleine Stückchen hier ist von da gekommen und liegt auf beiden Chromosomen vor. Das heißt, dieser Patient ist homozygot dann für die Mutation, die da oben entstanden ist. Diese SNPs sind auch geeignet für große Case-Control-Studien. Die nennt man also genomweite Assoziationsstudien. Genomweit deswegen, weil die SNPs über alle Chromosomen verstreut sind, diese 500.000, die man benutzt. Und Assoziation, weil man jetzt einfach fragt, gibt es irgendwelche Krankheiten, die gehäuft mit einem bestimmten Allel eines Polymorphismus auftreten, und zwar häufiger als rein zufällig wäre. Also man irgendein Polymorphismus, das eine Allel, mal wegen das A, eine Frequenz hat von 90% der Bevölkerung, das andere von 10%. Und in der Patientengruppe, mal wegen mit Herzinfarkt, taucht jetzt das Allel B mit der Frequenz von 10% statt normal jetzt mit 20% auf. Dann ist das offenbar mit einem Risiko für Atherosklerose assoziiert. Wenn man das halt genomweit macht, dann kann man eben auch sehen, ob Krankheiten auf bestimmten chromosomalen Regionen irgendeine genetische Ursache vermutlich haben. Es ist eben dann auch geeignet für Krankheiten, bei denen es kein vernünftiges Endpunktereignis gibt. Ich meine, zwar Atherosklerose, Herzinfarkt ist ein Endpunkt, nur wenn Sie das über mehrere Generationen machen wollen, in einer Familie klappt das nicht. HDL-Mangel war viel besser, weil das kann ich schon bei der Geburt messen. Ne? mit Arteriosklerose oder sonst was, Krebs, funktioniert das nicht so gut, weil dann sind die einen schon verstorben und die anderen haben es noch nicht. Deswegen ist eben sowas hier in der Bevölkerung, wo nur einzelne Personen angeguckt werden, nicht Familien, eben geeignet, um auch solche Sachen zu erfassen. Dann hat man eben das gemacht. Hier im Mai, Juni 2007 sind verschiedene Sachen publiziert worden. Hier 14.000 Cases und 3.000 Kontrollen. Und man sieht dann unter anderem bei Corona-Herzkrankheit, das sind alle Chromosomen, ja, bis zum Chromosom X durchgegangen. Eigentlich nur ein starkes Signal, das auf Chromosom 9 war. Zum Beispiel der L-Rezeptor, den Sie vielleicht kennen für die familiäre Hypercholesterämie, der liegt auf Chromosom 19. Der wurde mit diesen Daten nicht erfasst, weil die Daten noch zu wenige waren. Aber immerhin, hier hat man ein Signal bekommen und hier gibt es ein paar andere für andere Krankheiten. Zum Beispiel Diabetes Typ 1 auch hier und da zwei Signale. Und dann kann man eben schauen, was liegt dort an Genen und was könnte was mit dem Phänotyp zu tun haben mit der Krankheit. Man kann damit auch Deletionen nachweisen. Zum Beispiel hatten wir einen unserer Tangier-Patienten, der hatte ein schweres Syndrom, nicht nur HDL-Mangel, sondern zusätzlich verschiedene Erkrankungen. Den haben wir deswegen rausgesucht, weil in der Literatur beschrieben war, dass er in dieser Gegend Deletion hat. Und dann haben wir das mit dem Chip mal angeschaut und dann sieht man eben, dass die Signalstärke in der Region, wo auf dem einen Chromosom der Bereich fehlt, halbiert wird. Hier der Logarithmus davon ist dann eben minus 0,5. Dass man also auch Duplikation durch ein stärkeres Signal und Deletion durch ein verringertes Signal, halbiertes Signal erkennen kann mit dieser Chip-Technologie. Und diese Damen und Herren, die haben dann eben mal geschätzt, dass typischerweise jedes Individuum ungefähr hemizygot ist für 30 bis 50 Deletionen, die größer sind als 5000 Basenpaare und insgesamt um die 550 bis 750 Kilobasen euchromatischer Sequenz bei jedem von uns auf einem Chromosom einfach fehlen. Das kann krank machen, muss aber nicht krank machen, weil das andere Allel ja immer noch da ist. Wenn das dann auch noch eine Mutation trägt, dann sieht es unterm schon schlechter aus. Jetzt komme ich zu Uvula Bifida, unserer zweiten Blickdiagnose. Dabei geht es um unseren Schwerpunkt Glykoproteine in der Arbeitsgruppe von Professor Marquardt, die sogenannten kongenitalen Glykosylierungsstörungen, CDG, Congenital Disorders of Glycosylation. Proteine werden eben zum großen Teil glykosyliert und wenn man jetzt einen Defekt habe, der diesen Prozess der Glykosylierung stört, dann betrifft der unter Umständen ganz, ganz viele Proteine und hat damit eben oft einen sehr weit gestreuten Effekt. Man sieht eben nicht nur ein Krankheitssymptom, sondern ganz viele. Wie funktioniert das eigentlich? Wir haben einen Kern, da kommt irgendwann mal RNA raus, die wird entweder im Zytosol übersetzt in Proteine oder eben am endoplasmatischen Retikulum, im rauen ER übersetzt in Proteine, hier soll mal so ein Ribosom sitzen, dann wird das Protein in das ER hineinsynthetisiert, wird dort modifiziert und verlässt dann das ER zum Beispiel über solche Vesikel in Richtung Golgi-Apparat, wird dort weiter modifiziert und schließlich dann freigesetzt, entweder in Membranen eingeschleust oder eben wirklich sezerniert in das Serum. Im endoplasmatischen Retikulum wird für die Glykosylierung eine Struktur vorsynthetisiert, die aus verschiedenen Zuckern besteht. Das hier unten ist N-Acetylglucosamin, dann kommt Mannose, hier 9-mal Mannose und dann noch Glucose. Das hier ist Dolicol, das ist ein in den Membranen verankertes lipophiles Molekül, was eben an einem Ende eine Phosphatgruppe hat oder Pyrophosphatgruppe, an das diese Zucker drangehängt werden. Und wenn jetzt ein Ribosom am ER ein Protein in das ER hineinsynthetisiert, hier ist es gerade dabei, dann wird während der Synthese bereits auf jede Glykosylierungsstelle, also eine Stelle, die dafür prädestiniert ist, ein Glykan zu tragen, ein solcher Precursor einfach übertragen durch die Oligosaccharyltransferase. Und anschließend wird dieses Protein einen Vesikeltransport rübergebracht in den Golgi und wird dort weiter modifiziert. Sprich, von dieser Struktur bleibt im Endeffekt alles, was hier oben ist, wird abgespalten und der untere Teil bleibt. Und dann wird wieder neu synthetisiert. Man sieht hier N-Acetylglucosamin und dann kommt Galactose und als letztes Sialinsäure. Sialinsäure bedeutet, es hat eine Säuregruppe negativ geladen im neutralen pH. Und wenn wir hier vier verschiedene Säuregruppen dran haben, dann bedeutet das, dass beim normalen Protein, in diesem Falle das Transferin, also ein Eisentransportprotein, was Sie sicherlich alle kennen, was im Blut in großen Mengen rumschwirrt, eines der am häufigsten nach dem Albumin vorliegenden Proteine im Serum, dass das normale, das Tetrasialotransferin ist, hier mit der 4 angedeutet für vier Sialingruppen. Es gibt auch noch Pentasialo, da sind auch welche Seiten, Ding ist hier sialisiert, aber das verlassen wir mal. Und dann gibt es eben bei Patienten, die so eine kongenitale Disorder of Glycosylation haben, den Punkt, dass einige Sialinsäuren fehlen. Und wenn jetzt hier oben bereits der Precursor in nicht hinreichender Menge da ist, dann wird nicht auf alle Stellen, die das Protein vorsieht, das Transferin hat zwei Stellen, nämlich diese beiden, wo das transferiert glykosiliert werden kann, wird nicht auf alle Stellen was übertragen. Zum Beispiel hier wäre jetzt eine Stelle frei. Dann fehlen zwei Sialinsäuren, das heißt, wir sind hier bei der Position 2. Wenn aber hier oben alles in Ordnung ist, dann werden beide Stellen besetzt. Dann muss bei so einem Patienten hier bei der Modifikation was schieflaufen. Und dann ist es so, dass nicht nur zwei Stellen gleichzeitig flöten gehen, sondern manchmal auch nur eine. Ja? Das heißt also, dies hier wird nicht komplett gemacht, hier ist es komplett. Und es kann hier auch komplett sein. Das heißt, wir kriegen Banden bei 3, 2, 1 und 0. Wir kriegen eine ganze Leiter. Das ist ein CDG2-Typ. Dieser Patient ist allerdings kein reiner CDG2, weil die Zweierbande intensiver ist als die Dreierbande. Das heißt, er hat eine Mischform, wo sowohl dies hier nicht ganz funktioniert, als auch das nicht. Die Galaktose, das ist das, was bei diesen Patienten im Endeffekt fehlt, wie wir nachweisen konnten. Und hier ist nochmal kurz schematisch dargestellt, was passiert war. Erst wird hier der Precursor synthetisiert mit dem Pyrophosphat am Dolichol. Dann überträgt die Oligosaccharyltransferase das auf das naszente Protein, was gerade noch in der Synthese ist. Dann wird das Ganze abgebaut bis hierhin und wieder neu aufgebaut im Golgi. Und da ist das Problem bei den Patienten. Wie kann man jetzt diese Sache nachweisen, was ich eben hatte mit diesen vier blauen Banden, wo die Ladungsunterschiede nachgewiesen worden sind? Das ist eine isolektrische Fokussierung. Die isolektrische Fokussierung trennt Proteine nach Ladung. Die Ladung von Proteinen wird im Endeffekt bestimmt durch die Seitenketten. Wenn wir also eine Asparaginsäure haben, ist es eine negative Seitenkette. Wenn wir eine Glutaminsäure haben, ist es eine negative Seitenkette. Wenn wir Arginin haben, ist es eine positive Seitengruppe, eine NH3-Gruppe dran. Und beim Lysin eben auch und beim Histidin auch noch leicht positive Ladung. Und wenn wir jetzt diese zusätzlichen Sialinsäuren haben, kommen natürlich negative Ladungen dazu. Die Ladung eines Proteins insgesamt wird bestimmt dadurch, welche Aminosäuren drin vorkommen, von diesen, die ich eben aufgezählt habe, und davon, wie der pH ist. Wenn ich es ganz sauer mache, dann werden die Carboxylgruppen protoniert und die Aminogruppen auch. Das heißt, die Ladung des Proteins wird positiv. Wenn ich ins Basische gehe, werden die ganzen Protonen abgezogen, die Ladung des Proteins wird negativ. Es gibt einen Punkt, einen isolektrischen Punkt, wo die Anzahl der positiven Ladung und der negativen Ladung genau gleich ist, und das ist der isolektrische Punkt. Das ist die Gesamtladung des Proteins 0. Hier jetzt noch eben, an welcher Stelle bei den Glykoproteinen das Glykan angehängt wird. Das passiert am Asparagin. Asparagin ist also hier diese Seitenkette mit der NH-Gruppe oder NH2-Gruppe. Und dann kann dort durch die Glykosyl-Oligosaccharyltransferase das Glykan angehängt werden. Das sieht also dann so aus. Und hier haben wir die beiden zusätzlichen negativen Ladungen. Die Erkennungssequenz ist Asparagin, irgendwas Serin, wobei das irgendwas kann eben kein Prolin sein. Asparagin X Serin oder Asparin X Treonin. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Und dann kann am Asparagin eben das Glykan angehängt werden, wenn das X danach nicht ein Prolin ist. Hier nochmal, was ich eben schon erklärt habe mit den negativen Ladungen. Im sauren Bereich werden die protoniert, im basischen Bereich werden sie deprotoniert. Das ist, wenn eine Gesamtladung negativ ist, hier positiv. Und hier sind nochmal die Aminosäuren, die ich eben schon aufgezählt habe, die eben positive und negative Ladungen haben. Cystein, Tyrosin können im Basischen auch noch Protonen abgeben, also noch negative Ladungen beisteuern. Und wenn ich jetzt eine isolektrische Fokussierung machen möchte, bedeutet das, ich nehme ein Gel, was einen Gradienten hat, wo also der pH auf der einen Seite sauer ist und auf der anderen Seite mehr basisch ist. Wenn ich jetzt mein Protein auftrage, hier oder da, ist völlig egal, dann richtet sich die Ladung des Proteins danach, wie der pH ist. Also hier im Sauren wird er positiv sein. Wenn ich jetzt Strom anlege, positive und negative Elektroden, dann wird das Protein im Gel durch Elektrophorese wandern. Es kommt immer mehr in den basischen Bereich, das heißt, es werden immer mehr Protonen abgezogen, bis die Ladung des Proteins null ist, dann bleibt es liegen. Wenn ich dasselbe Protein auf die andere Seite auftragen würde, wäre es negativ geladen. Dann wandert es, bis die Ladung null ist. Das heißt, es findet eine Fokussierung auf einen Punkt statt, da wo nämlich der elektrische Punkt des jeweiligen Proteins ist. Wenn ich jetzt hergehe und nehme ein Protein, was zusätzlich positive Ladungen hat oder eben weniger negative Ladungen, weil eine Sialinsäure fehlt, also einen Überschuss von positiven Ladungen relativ hat, dann wandert das natürlich nicht ganz so weit. Es bleibt früher liegen. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wie das mit der transferigen Glykosylierung aussah, dann war dieses hier das übertragene Glykan am Anfang, dann die Modifikation im Golgi, wo es auf die Galaktose ankommt, und wenn die halt fehlt, dann fehlt auch die Sialinsäure. Und deswegen, wenn also an einem der beiden Positionen, die das Transferin hat, die Sialinsäure fehlt, dann haben wir die 1er-Variante. Wenn an 3 das fehlt, dann bleibt nur ein Sialinsäure über, haben wir das 1er-Variante und so weiter und so fort. Hier war so ein Stammbaum der Familie, wo 2 betroffene Geschwister waren, die beide diese Ufula bifida hatten. Und dann haben wir ein Homozygotie-Mapping gemacht, das heißt, wir haben so SNP-Chips benutzt, um, wie ich eben schon erklärt hatte, zu sehen, wo ist die Region, wo beide Chromosomen das gleiche tragen, das waren nämlich die Eltern auch Cousin, Cousine ersten Grades, und wo haben die beiden Geschwister auch genau das gleiche. Also in der Mitte fehlen die blauen Punkte und oben und unten sind blaue Punkte, das ist die Region, die uns interessiert. Und hier nochmal, wie die IF aussah, und das überspringen wir jetzt einfach nochmal. Das ist eben von der PGM1-Familie, den beiden Geschwistern. Und hier ist jetzt dann die Auswertung dieses Blaupunkte-Diagramms für Chromosom 1, allerdings mit einer Statistik. Man kann eben auch eine Statistik rechnen, und Journals wollen immer Statistiken haben, denen genügen keine blauen Punkte. Die können also nicht mit bloßem Auge einfach sehen, was ist. Das muss nochmal gerechnet werden. Dann kriegt man hier einen sogenannten LOT-Score. Das ist ein Odds-Ratio, also Wahrscheinlichkeitsverhältnis, dass es eben in einer bestimmten Region zu einem Score kommt, der nicht zufällig ist. Und der LOT-Score war hier am höchsten, überall geht er rauf und runter, mal passt es nicht, die Vererbung. Aber hier in dieser Region, da passt die Vererbung. Es gibt nur eine Punktmutation dazwischen liegt, die aufgetreten ist in einem der Vorfahren zusätzlich, wo ein SNP halt nicht passt. Aber in dieser Region passt es jeweils über mehrere Megabasen. Und in einer dieser Regionen liegt dann eben das PGM1-Gen, die Phosphoglucomutase 1. Wie haben wir das im Endeffekt gefunden? Nicht dadurch, dass wir nur die Region angeguckt haben, sondern wir haben das gesamte Exom sequenziert des Patienten. Das heißt, wir haben die menschliche gesamte chromosomale DNA kleingehackt in Stücke, hier. Diese Stücke kann man binden, entweder an so kleine Beads mit kurzen DNA-Stücken, das machen wir normalerweise, oder man kann es mit einem Chip machen. Auf diesem Chip sind an diesem jedem Kästchen ist eine andere Sequenz, passend zu A, B oder C, synthetisiert, und dann kann eben dieses Stückchen da dran binden. Anschließend wäscht man alles, was man nicht haben möchte, also die ganzen Intron-Sequenzen, intergenische Sequenzen, die alle nicht interessieren. Wir interessieren nur die Sachen, die Protein machen. Die anderen Sachen kann man wegwischen, dann bindet nur noch diese Exon-Sequenz. Die kann dann hinterher abgelöst werden und kann dann sequenziert werden. Wenn man diese ganzen Sequenzen dann bestimmt, was können wir erwarten, was dabei rauskommt. Das Gute ist, dass wir immer irgendein Ergebnis bekommen. Das Problem ist, dass wir ganz viele Ergebnisse bekommen, hinterher nicht sehen, was ist denn eigentlich die genetische Ursache, weil wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben. In diesem Falle war es so, dass uns das Homozygotie-Mapping nochmal geholfen hat, denn da waren nur 86 Megabasen übrig geblieben, wo es liegen konnte. Alles andere, was hier nicht unterlegt ist, schied sowieso schon mal aus. Und wenn man jetzt guckt nach den Mutationen, die auftauchten, da waren also in dem hinter 1600 Datenbankeinträge von Genen, aber Mutationen sind nur gefunden worden in einigen von den Genen, die da drin lagen. Gal-E war eins, Gal-E ist eine Galactose-Epimerase. Ich hatte eben schon gesagt, Galactose ist essentiell, das hätte es sein können. Tatsächlich war es aber nur ein Polymorphismus. Die Mutation tauchte auch bei weiteren Geschwistern auf, die nicht betroffen waren. Wir haben also insgesamt über 200 Mutationen gehabt in diesen Kandidatenregionen. Davon 8 waren nicht als SNPs bekannt, sprich nicht als Polymorphismen bekannt, die eine Frequenz von mehr als 2% in der Bevölkerung sowieso haben, deswegen nicht krankheitsursächlich sein können. Also nur 8 Gene blieben übrig. das sind diese hier. Und wenn man sich dann im Einzelnen die Gene anschaut, was die machen, wo die exprimiert werden, dann scheiden schon die meisten aus. Es blieben zwei übrig. Dies hier ist eben auch etwas, was mit der Zuckergeschichte zu tun hat. Es war in diesem Fall aber auch so, dass dieses Gen wiederum, die Mutation darin bei zwei Geschwistern, auch noch wieder vorkam, der Stamm aber etwas größer, die nicht betroffen sind, sodass also im Endeffekt nur dieses eine Gen PGM1 übrig blieb. Und dann haben wir dann das PGM1-Gen nicht nur bei diesen Patienten, sondern bei weiteren Familien sequenziert. Und was wir sehen, ist eine ganze Liste von Mutationen, die inzwischen bekannt sind. Hier ist grob die Struktur des Proteins, sind im Wesentlichen vier Domänen, die hier als Kringel dargestellt. Und hier gibt es noch eine ZAS-Bindungsdomäne, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Die ist nicht ganz unwichtig. Was macht das Ganze, die Phosphoglucomutase 1? Glucose wird, wenn es in eine Zelle kommt, phosphoryliert. Und zwar zunächst mal an 6 Positionen, kann dann umgewandelt durch die Phosphoglucomutase übertragen werden auf 1. Das heißt immer so ein Hin- und Her-Shift, also so und so. Und wenn man das im Stoffwechsel sich anguckt, also Kohlenhydrate kommen rein, wird Glucose draus gemacht, im Darm wird aufgenommen, in der Leberzelle Hexokinase macht da Glucose-6-Phosphat draus. Jetzt PGM1 kann daraus Glucose-1-Phosphat machen, das kann eingebaut werden in Glykogen. Und die UDP-Glucose liefert außerdem das UDP, was man braucht, um aus Galaktose in der Nahrung UDP-Galaktose zu machen. Ja, also hier Galaktose-1-Phosphat plus UDP-Glucose liefert UDP-Galaktose und Glucose-1-Phosphat. Und das hier wird benötigt, um diese letzte Galaktose vor der Sialinsäure einzubauen. Gut. Warum macht jetzt PGM1 ein Problem da? Weil eben nicht genug von dieser Substanz da ist, die dann hinterher durch dieses hier umgewandelt werden kann in UDP-Glucose. Das heißt, dies hier fehlt im Endeffekt, um diesen Schritt hier zu machen. Was also passiert, wenn PGM1 weg ist? Glykogen geht runter, die Glykosylierung geht runter. In der Nacht, wenn die Leber normalerweise gespeichertes Glykogen freisetzen muss, um den Körper mit Glucose zu versorgen, geht die Glucose runter. Und Laktat geht hoch, wenn man am Tag Nahrung zu sich führt, weil die Glucose nicht in Glykogen gespeichert werden kann, sondern direkt weiterverarbeitet werden muss. Und dann geht eben Laktat hoch, weil der Körper irgendwas damit machen will. Wenn er es nicht braucht, macht Laktat. Gut, was kann man tun? Eine Nahrungsergänzung auf beiden Seiten der PGM1-Reaktion. Wir können also zum einen Galaktose reingeben, um hier mehr reinzuschieben. Und das kann auch umgewandelt werden hierüber in UDP-Glucose, sodass wir also auch hier wieder auffüllen können. UDP-Glucose wird zum Beispiel auch genutzt zur Glucuronidierung und Entgiftung von Giftstoffen. Und ansonsten können wir hier komplexe Kohlenhydrate zugeben, damit genug Glucose zur Verfügung steht. In der Nacht zum Beispiel. Das heißt, die Kinder kriegen abends vorm Schlafengehen nochmal am besten ungekochte Maisstärke. Soll nicht so toll schmecken, aber wirkt, weil es über längere Zeitraum Glucose freisetzt. Es gab allerdings auch einige Kinder, bei denen das nicht gereicht hat. Die mussten also dann durch eine Magensonde nachts ernährt werden. Also die Galaktose und die komplexen Kohlenhydrate sind das, was helfen kann. Hier sieht man nochmal, wie das konkret in der Massenspektroskopie aus, dass tatsächlich eben bestimmte Produkte da waren, wo die Galaktose fehlt. Das war unser Beweis damals, worum es geht. Das müssen Sie jetzt nicht so genau sich anschauen. Aber was Sie eben sehen, ist, dass wenn man jetzt Galaktose zusetzt, das ist nämlich hier passiert, dass dann diese Zusatzpeaks weitgehend verschwinden. Und hier ist jetzt mal aufgeführt, wie das dann aussieht, wenn man diese isolektische Fokussierung macht. Bei den Patienten am Anfang, vor der Behandlung, ist also das Tetrasialo und alles, was nicht Tetrasialo ist, also Trisialo, Disialo und Asialo zusammen, ist ungefähr 50-50. Wenn man jetzt hier Galaktose reingibt, dann gesteigert hinterher auf, ich glaube, 2 Gramm pro Kilogramm pro Tag, und hier eben die Absolutmenge angegeben, dann sieht man, dass eben die Tetrasialo-Menge wieder deutlich ansteigt und entsprechend die Hyposialo-Menge absinkt. Das heißt, wir kommen wieder in Richtung Normalbereich. Hier oben ist der Normalbereich, wobei eigentlich man sollte über 80% liegen. Das heißt, wir erreichten hier noch nicht ganz den Normalbereich mit der Galaktose. Warum ist das so? Wenn wir Galaktose reingeben, dann kann hier zunächst mal Galaktose-1-Phosphat gebildet werden und dann kann auch UDP-Galaktose gebildet werden. Aber wie gesagt, es wird UDP-Glucose verbraucht. Wenn die alle ist, dann läuft hier nichts mehr, Stillstand. Jetzt kann die Galaktose-Epimerase dies hier da umwandeln. Dann haben wir wieder mal was gehabt, aber irgendwann ist dieser Pool voll, dann gibt es wieder einen Stillstand, weil irgendwann ist halt eine zweiseitige Reaktion, Gleichgewicht erreicht, vorbei. Und dann werden die UDP-Galaktose-Sachen verbraucht für Glykane und dann ist also Feierabend. Aber und beim PGM1 kann also auch nichts passieren, da ist einfach auch blockiert. Was wir doch brauchen, ist UTP und dieses Enzym, was das hier wieder nach oben umwandelt. Und dann läuft das Ganze super. Man kann also in Zellkultur zeigen, dass wenn man Galaktose nur zugibt, dass man dann zwar weit kommt, aber nicht 100% Normalisierung der Glykosylierung erreicht. Wenn man aber zusätzlich Uracil zugibt, dann schafft man es auf 100% normale Glykosylierung. Gut, das heißt also Galaktose rein, komplexe Kohlenhydrate, am besten Uridin auch noch rein und dann ist alles in Butter. Was man natürlich nicht ändern kann, ist die Uvula bifida, die passiert schon irgendwann in der Entwicklung. Warum das so ist, wissen wir nicht genau, den Mechanismus kennen wir nicht. Wahrscheinlich ist irgendwo in der Entwicklungsphase eben das PGM1 wichtig, um an bestimmter Position eben genug Glucose umzusetzen. Und zwar könnte es ähnlich sein wie bei der dilatativen Kardiomyopathie, auf die ich jetzt noch eingehe. Das ist nämlich ein weiteres wichtiges Krankheitssymptom der Patienten. Einige sind daran gestorben. Ein Junge zum Beispiel ist zum Bus gerannt und als er ankam, tot umgefallen, aber konnte wiederbelebt werden, hat aber bleibende Schäden davongetragen, weil diese Patienten einfach nicht genug Energie zur Verfügung stellen können, wenn sie anaerob Sport betreiben. Warum ist das wichtig fürs Herz? Das war die ZAS-Bindungsregion, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, auf die ich zurückkommen wollte. ZAS bedeutet Z-Scheiben-assoziiertes und so weiter Protein. Z-Scheibe ist also in einem quergestreiften Muskel diese Scheibenstruktur und an der Z-Scheibe sitzt dieses Protein und an dieses Protein kann PGM1 binden. Und wenn wir jetzt mal PGM1 fusionieren mit einem grün fluoreszierenden Protein, sodass man es in Zellkultur leicht nachweisen kann unter dem Mikroskop, dann sieht man normalerweise in der Zellkultur ist das PGM1 gleichmäßig verteilt, hier sieht man den Zellkern und ist diffus verteilt über die ganze Zelle. Das ZASP, das Z-Scheiben-assoziierte Protein, ist in dieser Bandenstruktur, Streifenstruktur. Und wenn man mergt, sieht man, zwischen dieser Streifen ist überall noch PGM1. Wenn man jetzt aber hergeht und nimmt das Kälberserum weg, dann sortiert sich nach wenigen Tagen das PGM1 plötzlich auch in dieser Bandenstruktur. Wenn man es überlagert, sieht man, dass ZASP und PGM1 tatsächlich genau exakt übereinander liegen. Das heißt, diese Bindungsstelle am PGM1 wird benutzt, wenn die Zelle unter Stressbedingungen ist und Energiemangel leidet, weil es zum Beispiel kein FBS mehr hat und damit keine Fettsäuren. Das Herz arbeitet ja hauptsächlich auf Fettsäurebasis, um zu pumpen. Und wenn es das nicht mehr kann, dann muss es auf Glucose umsteigen und braucht dann vermutlich das PGM1, speziell an der Z-Scheibe. Und gefunden hatte das ursprünglich ein Herr Arimura, die haben nämlich gesehen, dass eben Mutationen in dem ZAS-Protein, die die Bindung des PGM1 verhindern, zu dieser dilatativen Kardiomyopathie führen und umgekehrt sehen wir jetzt, dass wenn PGM1 defekt ist und nicht binden kann oder nicht aktiv ist, das ebenfalls zur dilatativen Kardiomyopathie führt. Hier nochmal schematisch, das heißt also hier dieses Blaue, das soll das ZASP sein. Und normalerweise ist PGM1 dann gleichmäßig verteilt in der Zelle, schwirrt da so rum und dann unter der Bedingung, dass eben entweder Glucose weggenommen wird oder eben das Serum weggenommen wird, fängt es an und sammelt sich an der Z-Scheibe. Gut, der Effekt wird sichtbar in der Zellkultur nach ungefähr 3 Tagen. Das heißt, Fettsäuren sind verbraucht und dann wird umgeschaltet auf Energie aus Glucose. Die mögliche Therapie kann eben sein, dass man die Glukosezufuhr stabilisiert, wie ich eben schon gesagt hatte, bei den Kindern eben, dass man ungekochte Maisstärke benutzt, also ein Kohlenhydrat, was langsam abgebaut wird und gleichmäßig Glukose zur Verfügung stellt und eben auch Lipide gibt, Lipide damit eben gar nicht erst umgestellt werden muss auf Glukoseverbrauch und vermeidet eben einen Glukosebolus, wo der Körper wieder sagt, ach, ich habe Glukose genug, ne? Und rennt dann ins Elend. Hier ist mal so eine Patientin, die hat so eine dilatative Kardiomyopathie zweimal ernsthaft Probleme mit gehabt. Hier diese Fractional Shorting, das bedeutet, wie stark prozentual zieht sich das Herz zusammen bei jedem Schlag. Also normalerweise sollte man irgendwo so um die 40% liegen. Diese Patientin lag also hier sehr niedrig. Dann im Alter von 7 Jahren nochmal sehr niedrig, da stand sie schon auf der Transplantationsliste. Wurde dann aber stabilisiert durch eine Summe von Medikamenten und konnte eben ihre Fractional Shortening Rate wieder in den Normalbereich bringen. Und dies hier ist der Left Ventricular Inner Diastolic Diameter, also bei der Durchmesser des linken Ventrikels. Man sieht, der war hier extrem hoch und konnte durch die Therapie wieder an den Normbereich angenähert werden. Hier erreicht sie ihn auch einmal. Man sieht auch, dass jetzt mit 18 einen niedrigeren Durchmesser des linken Ventrikels hatte als hier mit 7 Jahren, als sie schwer krank war. Die lebt jetzt aber ganz normal und hat keine Riesenprobleme mit dem Herzen. Der Bruder betreibt auch intensiver Sport, hat auch relativ großes Herz, also über der Norm, aber stabil und kommt damit gut zurecht. Die therapeutischen Optionen nochmal zusammengefasst: die Myopathie DCM sollte durch Medium-Chain-Triglycerides, also MCT-Öl nennt man das auch, therapiert werden. Das heißt Fettsäuren, die relativ schnell aufgenommen werden können und dann einfach ins Herz, dem Herz zur Verfügung gestellt werden. Heptanoicsäure und Citrat füllen den Citratzyklus auf und eben ein Training sollte regelmäßig stattfinden, um eben die aerobe Schwelle zu verbessern, dass man nicht zu früh auf Glucose angewiesen ist, wenn man sich aus irgendeinem Grund doch mal anstrengen muss. Und natürlich sollten diese Kinder nicht wie verrückt durch die Gegend rennen, weil sie das umbringen kann. Gut, nochmal zusammenfassend, wie spüren wir jetzt das ursächliche Gen auf, wenn keine Konsanguinität vorliegt? Dann haben wir kein Homozygotie-Mapping, dann haben wir nur die Exomdaten. Bei der Exomsequenzierung haben wir früher ungefähr 350.000 Mutationen bekommen als Ergebnis. Das war dieser Riesenhaufen, wo wir nicht finden, wo ist die Stecknadel im ganzen Haufen. Aber wenn man jetzt mal hergeht und nimmt alle Varianten raus, die eine Häufigkeit in der Bevölkerung haben von größer 2%, dann bleiben nur noch 5.300 übrig, die kleiner sind, in diesem Beispiel. Und dann fragt man sich mit einem Vorhersageprogramm, was sind denn Mutationen, die wahrscheinlich krankheitsursächlich sind? Das ist der sogenannte Mutation Tester Software. Die hat also bestimmte Algorithmen, mit denen sie abschätzt, ist eine Mutation praktisch unbedeutend, weil, was ich, ein Valin gegen Alanin ausgetauscht wird, ist gleiche Polaritätsgruppe, kaum Volumenveränderung, wahrscheinlich macht das nichts, ist wahrscheinlich auch noch in einer Struktur, die irgendwie kein Globus ist, sondern einfach nur so eine Verbindungsstruktur, dann wird es nichts machen. Aber wenn es eben funktionell relevant sein könnte, sagt die ist disease-causing, wahrscheinlich. Und dann guckt man sich die Dinge an und dann waren es im Endeffekt eben nur noch 35 Gene, um die es geht. Dieser kleine Punkt, dann sieht man, das ist schon deutlich reduziert. Und dann guckt man sich diese Liste an Genen durch und dazu nimmt man die Software Gene Distiller und sagt zu jedem Gen, was macht das für eine Krankheit eventuell, was ist darüber bekannt, wo wird es exprimiert und passt irgendwas zu den Patienten. In diesem Fall war es eben so, dass nur ein Gen dazu passte, das war dieses SLC39A8, das war eine Patientin, die hatte einen Mangantransporterdefekt, der zu schweren Fehlbildungen bei der Geburt schon führte und im Endeffekt aber auch zu einer Glykosylierungsstörung, weil eben wieder diese Galactosyltransferase, die leckte Galactose dran macht, also ein ganz anderer Patient als eben, aber die Galactosyltransferase, die ist auf Mangan angewiesen als Kofaktor. Und weil der Mangantransporter einen Defekt hat, hat die zu wenig Mangan in den Zellen und kann deswegen eben das auch nicht richtig glykosylieren. Deswegen war die Patientin bei uns gelandet, weil wir halt die Spezialisten mit Glykosylierungsstörungen sind. Gut, Zusammenfassung, effizientes SNP-Stück-basiertes Mapping kann helfen und die Next-Generation-Sequenzierung ist natürlich das Beste, beschleunigen die Aufklärung der Molecular Basis of Inherited Disease und dies hier war der Titel von dem Standardwerk der Humangenetiker über Jahrzehnte. Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht noch als Ende ein kurzer Film. Man kann halt manches machen, manchmal nur Pränataldiagnostik oder Präimplantationsdiagnostik, um zu selektieren gegen die Krankheit. Manchmal ist eben die gezielte Therapie möglich mit Enzymersatz oder eben mit Nahrungsergänzung. Und manchmal sind eben auch die Menschen in der Lage, sich selbst zu therapieren. Man sieht hier, wie das Kind eine Magensonde sich selber schiebt. Der Bruder ist auch betroffen, das sind also beides Kinder gewesen, die ein Problem haben mit der Bereitstellung von Glucose in der Nacht. Die müssen über Nacht jeweils sondiert werden. Und sie schiebt sich inzwischen selbst den Katheter. Und ja, ich würde sagen, wenn alle Probleme sich so kinderleicht lösen lassen mit einer entsprechenden Therapie, dann macht es auch Sinn, eben weiter Zeit in die Diagnostik zu stecken und in die Forschung weitere Ursachen für diese Krankheiten zu finden. Gut. Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Film läuft noch gerade zu Ende. Noch irgendwelche Fragen?